Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben, zur Ausgabe 234 des Wayne Podcasts. Mein Name ist Marco Young. Ich bin der Host in dieser Sendung und wie ihr wisst, nicht der Horst. Mann, wir haben jetzt die ganze Zeit schon die letzten Ausgaben immer damit verbracht, uns eine Menge über Markenbildung zu unterhalten. Einfach, weil ich denke, als Suchmaschinenoptimierer, dass der Markenaufbau schon eine der großen Antworten da draußen ist auf diese ganze KI-Welt, die uns da draußen erwartet. Und jetzt habe ich ja sehr theoretisch natürlich immer bestimmte Phasen und Möglichkeiten in Markenaufbau hier in diesem Podcast probiert abzubilden und mit euch zu besprechen. Und ich weiß ja, wie schwer das ist, irgendwie diese Brücke zu schaffen hin zur Suchmaschinenoptimierung, die technisch besetzt ist. Aber hey, ich habe es einfach probiert und ich habe euch ja angedroht im letzten Jahr schon, dass ich wieder in diese Interviewformate rein will und mich mit Leuten austauschen will, die dieses Thema eben auch prägen, damit wir hier auch noch andere Denkperspektiven mit reinkriegen und nicht nur das, was der Young sagt, macht ja irgendwie wenig Sinn. Und jetzt ist es soweit. Jetzt fange ich wieder mit den Interviews an. Und die erste, die es getroffen hat, ist die Bettina Schöbetz. Und ich freue mich unheimlich, dass ich dich hier zum Thema als Redementoring oder Mentorin hier auspressen darf. Und erstmal herzlich willkommen hier in diesem Podcast, Bettina.
Ja, schön, dass ich dabei sein darf. Hallo Marco und hallo liebe Hörer.
Hallihallo. Und ich habe dir gerade im Vorgespräch das schon gesagt. Ich habe das erste Video, was ich von dir jetzt nochmal in der Recherche, in der Kurzrecherche gesehen habe, da ging es um das Thema Ös und Äs. Und deswegen bin ich jetzt sehr verbissen, vielleicht diese Schlachtzahl an Ös und Äs zu vermeiden. Aber ich gehöre auch zu denen, habe ich festgestellt, schon beim Gucken, die es als sehr unerträglich einstufen, eine Denkpause zu machen. Da konnte ich mich nach all den Jahren, wo ich mich damit auseinandersetze, irgendwie nicht so mit anfreunden, weil er so eine innere Unruhe in mir auslöst, einfach so eine Denkpause zu machen. Guck mal, die fällt mir jetzt schon schwer und die war jetzt schon sehr kurz. Bettina, Mensch, sag doch einfach mal was zu deiner Person. Wie bist du in dieses Thema Wirkung, Wow-Faktor, Redementoring reingekommen? Warum sollten die Leute jetzt dich als Experten überhaupt wahrnehmen? Als Expertin, muss ich mal.
Gar kein Thema. Ich habe damit kein Problem.
Okay.
Tatsächlich bin ich einfach im Laufe des Lebens da reingerutscht. Ich habe meine erste Rede gehalten auf meiner eigenen Kommunion. Mein Vater war Wirtschaftsjournalist und legte Wert darauf, dass das Kind sprechen lernt. Mhm. Ich habe mein Leben lang Referate gehalten, Vorträge gehalten. Irgendwann in der Spitze war ich mal bei der Deutschen Postbank, hatte ein Projekt, wo ich an den Gesamtvorstand Postbank und Post berichtet habe, sprich wirklich vor großem Gremium. Habe immer wieder mich, mein Business, meine Projekte präsentieren müssen und habe irgendwann noch mal ein Thema dazu geschenkt bekommen und das war die Visualisierung. Und da habe ich zum ersten Mal begriffen, wie wichtig das ist, auch für unser Gehirn mehrdimensional zu präsentieren. Also nicht klassisch nur mit der PowerPoint oder klassisch ganz ohne alles, sondern dass sich die Dinge wirklich auch nützlich unterstützen sollten. Und ich habe natürlich in meinem eigenen Leben auch eine Menge Dinge ausprobieren können, was Wirkungen, Wirkfaktoren angeht. Ob das Stimme ist, ob das Körpersprache ist, ob das der Raum ist, ob das meine Kleidung ist, mein Schmuck ist, all diese Dinge. Du kannst viel richtig machen, du kannst eine Menge falsch machen. Aber ganz ehrlich, gibt es wirklich überhaupt ein Falsch?
Genau, wollte ich gerade fragen, wer definiert jetzt das, was du als richtig oder falsch jetzt hier so in zwei Worte packst? Wer definiert das eigentlich, ne?
Letztendlich definiert es immer dein Publikum. Und die Frage ist, was willst du erreichen und wie willst du wirken? Und ich glaube, da fängt es bei vielen schon an. Viele machen sich über das Thema Gedanken. Wie bringe ich dieses Thema rüber? Aber sie machen sich wenig Gedanken darüber, wie sie selber eigentlich auf der Bühne wirken wollen. Was wollen sie erzielen? Was wollen sie erreichen? Und letztendlich auch, wer sind sie selbst?
Da ist eine Menge dabei. Selbstvertrauen ist natürlich auch ein großes Ding. Also ich bin ja immer jemand, der auch dieses Imposter-Syndrom immer in seinen Artikeln immer ganz gut thematisiert, weil das auch Teil meines Lebens ist, muss ich ehrlicherweise sagen. Wenn man immer in so Experten-Bubbles drin ist, probiert man natürlich immer vor denen abzuliefern und gar nicht oder fällt sehr schnell in diesen Bereich, vor denen abliefern zu wollen und nicht zu der eigentlichen Zielgruppe, die man eigentlich beackern will oder in der Mixtur. Und ich glaube, dass das unglaublich schwer ist, da seinen eigenen Weg zu finden. Wir haben schon ein paar Jährchen auf dem Buckel. Da haben wir vielleicht ein paar Jahre gehabt, wo wir uns da formen konnten. Wenn jetzt aber junge Leute anfangen, oder wenn ich mich zurückerinnere, als ich vor 25 Jahren angefangen habe und dann das Mediale ja dazugekommen ist, da habe ich mich auch schwer getan und da bin ich jetzt ein bisschen abgehangen. Deswegen glaube ich, diese Definition von richtig oder falsch ist schon schwierig. Aber also, wenn ich das richtig verstanden habe, um jetzt nochmal auf deine Vita zurückzukommen, du hast dir alles intrinsisch beigebracht. So wie ich SEO gelernt habe, nachdem ich Polizist war, hast du jetzt Redecoaching und Mentoring dir selbst beigebracht, was auch nicht richtig oder falsch ist, sondern ist halt so, wie es ist. Aber war
ich
sag
mal,
so.
Trainerausbildung spielt natürlich eine Rolle mit. Auch da lernst du natürlich, wie du vor Publikum präsentierst. Mhm. Auch ich habe in meiner beruflichen Vergangenheit Präsentationstrainings besucht. Also es ist nicht so rein intrinsisch, aber intrinsisch insofern, dass ich sage, es interessiert mich.
Aber jetzt nicht meine in Form von Kommunikationsstudium oder so. Also das ist ja das, was so das System immer so rausprägt. Und die Schulung und so, da setze ich jetzt voraus irgendwie, also in meiner Welt, nicht weil ich jetzt, also ich will immer besser werden, egal auf welchem Level ich bin. Und ich lerne unglaublich gerne auch von anderen Leuten und probiere mich zu entwickeln. Ob ich dem immer folgen muss, ist eine andere Sache. Mein Lebensmotto ist mehr so, Perspektiven einzusammeln. Und wenn ich zu so einer Schulung gehe, dann ist es einfach eine Perspektive. Ich kann ja selbst entscheiden, denn, was ich machen will. Aber es ist vielleicht einfach eine Tür mehr in meiner Mauer, die vor mir steht, die ich öffnen kann und durch die ich gehen kann. Ne?
Absolut. Aber ich finde eines wichtig für die Zuhörer zuallererst mal. Und das ist, lass los vom Perfektionsanspruch. Das ist so etwas, was uns alle maßgeblich ausbremst, wenn es darum geht, vor Publikum zu präsentieren. Und meine Einladung ist immer, und das ist auch meine Mission, Imperfektion rockt. Imperfektion rockt heißt so viel wie, bring deine Persönlichkeit mit auf die Bühne, indem du einfach so bist, wie du bist. Wenn du beispielsweise einen Dialekt sprichst, dann versuch nicht verzweifelt, dir den abzutrainieren und zu sagen, der darf überhaupt nicht auftauchen, sondern mach es von deiner Zielgruppe abhängig. Wenn du als Niederbayer in Niederbayern stehst, dann darfst du Niederbayer schwatzen oder reden. Du kannst einfach das auch zur Marke machen. Und das ist genau das, wo ich dich einladen möchte, dich zu trauen, deine eigene Note in die Dinge reinzubringen und damit auch vielleicht mal auf manche Teilnehmende imperfekt zu wirken. Aber damit hast du Persönlichkeit und damit hast du Ausstrahlung und damit erreichst du dein Publikum ja ganz anders. Ich persönlich habe diese klassischen Redetrainings, Vortragstrainings immer ein Stück weit abgelehnt, weil du da so über einen Kamm geschoren wirst. Da gibt es immer so diesen klassischen Spruch, die Hände müssen in der neutralen Zone oberhalb des Gürtels bleiben. Die dürfen nicht mal nach unten wandern. Wie viele Redner siehst du auf der Bühne stehen, die haben die Hände in den Taschen. All diese Dinge, mach dich frei davon. Du darfst dich damit beschäftigen und du darfst sagen, okay, das ist das, worauf es so ein bisschen ankommt. Aber wenn ich es nicht mache, ist es eben nicht falsch, sondern es ist my style. Und da möchte ich dich einladen, dass du einfach dich so ein bisschen davon löst, den Erwartungen anderer entsprechen zu müssen. Du solltest grobe Fehler vermeiden. Und grobe Fehler meine ich jetzt, du hast deine Technik nicht im Griff, du bist schlecht vorbereitet, solche Dinge. Aber selbst wenn du mit einer Laufmasche auf die Bühne gehst, mach einen kleinen Witz, geh drüber weg und fertig. Mach keine große Sache draus. Und das ist das,
oder mach eine große Sache draus, weil du es inszenierst, kann ja auch eine Wirkung haben.
Wenn du das kannst, genau, und dir das zutraust, ist das total in Ordnung.
Genau. Also klar, ich habe die ganze Zeit ja überlegt in der Vorbereitung auch, wo fangen wir denn an? Weil das Thema natürlich total riesig ist und jetzt sind ganz viele persönliche Eindrücke bei mir natürlich auch und ganz viele Fragen, die ich probiere jetzt in diesem Podcast irgendwo mit einzuschleusen. Aber ich glaube, am meisten helfen wir beiden ja den Menschen da draußen, die jetzt vielleicht noch nicht eingestiegen sind in das Thema und die gerade jetzt in dieses Thema Personal Branding, Corporate, Influencing und so eintreten wollen, weil das ja so schon große Themen sind in der Kommunikation. Und wenn man anfängt mit dem Thema, dann stellt man sich ja genau die Fragen. Und du hast das jetzt so super gesagt, aber wir beide sind ja nun schon in dem Bereich schon eine ganze Weile. Aber wenn man jetzt anfängt, ja, wie macht man es am besten? Einfach loslegen? So funktioniert es ja, glaube ich, auch nicht. Oder auf was sollte man achten? Weil ich kenne ganz viele Leute, die dann loslegen und ehrlicherweise sind ja die ersten Leute, die sich das angucken, Leute, die so persönlich berührt sind, vielleicht aus deiner Familie, die so einen Fremdschämen-Ansatz haben, oder es sind Konkurrenten, die dir sowieso nichts Gutes wollen und dann irgendwie an dir rummäkeln. Ja, wie fängt man einfach an? Auf was, auf was, welchen Standard einigt man sich, ohne nicht eigentlich so diese Linie von seiner eigenen Persönlichkeit zu verlieren? Gibt es so überhaupt einen Standard, wo ich sage, da gibt es eine Wohlfühlzone, in der kann ich mich bewegen, um anzufangen und einigermaßen resilient zu sein?
Also ganz ehrlich, das für mich Wichtigste ist, freu dich drauf. Das heißt, dass du mit dem Mindset hingehst, ich darf vor Menschen präsentieren, ich darf für mein Thema, ich darf für mein Unternehmen einstehen. Und das ist schon etwas, was bei vielen ein grundlegendes Mindset-Problem ist. Ich muss vor Leuten präsentieren. Und dieses Ich muss bewirkt in deinem Kopf eine Blockade, wohingegen dieses Ich darf sagt, hey, ich kann das frei ausgestalten, ich kann es zu meinem machen. Und ich sag mal, auch wenn du vielleicht gelinde gesagt, auch sowas gibt's, ein Scheißthema hast, über das du reden sollst, weil dein Chef dich dazu zwingt, dann versuche auch an diesem Thema irgendeinen positiven Aspekt zu finden, über den du gerne reden willst. Und dann gehst du von da aus. Und so der erste Punkt, bevor du anfängst, deine Präsentation, deine Rede, deinen Vortrag zu schreiben oder auch dich mal als Elevator-Pitch vor Leuten vorzustellen, ist, was soll bei den anderen, bei den Teilnehmern, bei den Zuhörenden hängen bleiben? Was ist wirklich die zentrale Botschaft, die ich rüberbringen will? Und damit hast du schon einen ganz anderen Aufhänger, wenn du mit dem Mindset rangehst, ich darf präsentieren und ich habe hier einen Punkt, der wirklich mir wichtig ist, dass ihr das versteht, dass ihr das entscheidet, dass ihr das an Informationen aufnehmt. Dann startest du ganz anders in deine Präsentation.
Ja, ist ein guter Ansatzpunkt. Und als ich mir deine Profile jetzt nochmal angeguckt habe in der Vorbereitung, ist mir eins auch wieder aufgefallen. Und da bin ich immer ganz, also wenn mir so eine Sachen auffallen, dann ist das ja immer sehr selbstkritisch. Das Lächeln. Also ich habe das irgendwie, wenn ich in Videokonferenzen bin, ist mir das schon oft aufgefallen, dass man ja gerade, wenn man ja bei einer Stunde meinetwegen Redeanteil von vielleicht 5 oder 10 Minuten hat, dass es dann schon passiert, dass einem so die Gesichtszüge entgleiten. Und wenn da jetzt 6 Leute drin sind in dem Talk und da sind jetzt 5 davon, die irgendwie ja gelangweilt eine Flappe ziehen, dann macht das ja was mit dem Publikum. Also das glaube ich bei einem Offline-Event genauso wie bei einem Online-Event. Und was mir bei dir sofort aufgefallen ist, dass du fast auf allen Bildern lächelst und fröhlich rüberkommst. In deinem LinkedIn-Profil fast noch ein bisschen weniger, in dem YouTube-Profil fiel es mir massiv auf, und aber positiv massiv auf, sodass ich selbst gedacht habe, nee, ich habe ja jetzt so ein sachliches Bild irgendwie in meinem LinkedIn-Profil, auch mit ein bisschen KI nachgeholfen. Nee, da muss ich nochmal irgendwie einen Prompt schreiben, irgendwie damit meine Mundwinkel ein bisschen nach oben gehen. Ist das eine Sache?
Wie wär's denn mit einem richtigen Foto?
Ja, müsste ich dann ein Shooting machen, ist Zeit- und Geldproblem noch.
Lohnt sich.
Ja, vielleicht, aber also manchmal sind die Ergebnisse gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Also das ist nochmal ein ganz anderes Thema mit Fake-Profilen und wie gut die geworden sind. Da habe ich letzte Woche gerade einen Talk gehabt zu, das werden wir auch nochmal thematisieren. Ist ja unglaublich, was da passiert ist. Aber ich gebe dir recht, Authentizität hat dann auch was mit Echtheit zu tun. Bin ich bei dir. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Im normalen Leben ist es schon so, dass ich mich manchmal auch von diesem Effizienzding treiben lassen muss. Und da muss auch das nicht richtig sein.
Aber ich gehe zum Fotografen, ich lasse einmal 200, 300 Fotos in verschiedenen Positionen machen. Dann habe ich die nächsten 2, 3 Jahre wieder genügend Bilder.
Ja, sag mal Hausnummer für den Fotografen mit Einzelbildern, die du
dann kaufst. Das hängt sehr vom Fotografen ab. Du kannst es für 800 Euro kriegen, du kannst es für 1800 Euro kriegen. Kommt ein bisschen auf deinen Anspruch an, auf den Fotografen, auf seine Bekanntheit, welche Rechte du haben willst. Das spielt ganz viel mit rein.
Aber ich kann nur sagen, Hausnummer zu haben, ne? Weil manche sind ja abgeschreckt, auch dadurch, wenn du das jetzt sagst. Da ist ja immer auch Zahlbetrag dahinter in der Regel, den man erstmal aufbringen muss, um diese Entscheidung zu treffen. Und ehrlicherweise ist ja dann oft so, dass die Leute sagen, nur du kannst ich aber 34 Euro hier irgendwie bei irgendeinem Portal eingeben, schick 20 Bilder hoch und der macht mir das relativ gut. Ob das gut ist oder schlecht, ist egal, aber das ist ja gerade die Entscheidungsfindung, die da ist. Aber ich bin völlig bei dir, also authentisch.
Wie will ich wirken? Mhm. Und auf der Bühne bin ich ich. Weißt du, ich kann heute auch hingehen. Ich bin jetzt 61 geworden. Hier unten ist nicht mehr alles spiegelglatt.
Was? Und
alles
sieht man aber hier gar nicht, du.
Bei Zoom kann ich das ein bisschen wegretuschieren, wenn ich das will. Ich kann es aber auch ganz bewusst so lassen.
Man sieht hinter deinen Haaren auch die Klammer nicht, die du hier hinten am Hals zu sitzen hast.
Das ist jetzt böse.
Das ist egal, das Berliner Ironie gehört auch dazu.
Du, passt. Der Punkt ist einfach, der Mensch merkt es dennoch, auch wenn es gut gemacht ist mit KI, auch wenn es gute Fake-Bilder oder Fake-Profile sind. Wir merken das nicht, wir können es nicht beschreiben, woran wir es merken, aber unser Unterbewusstsein realisiert, da stimmt was nicht. Und wenn ich merke, bei einem Menschen, mit dem ich etwas zu tun habe, von dem ich etwas lernen will, etwas kaufen will, bei dem stimmt was nicht, dann zahlt das negativ auf unsere Beziehung ein. Mhm. Wenn ich jemandem was verkaufen will, dann sollte ich immer die Möglichkeit haben, vertrauenswürdig rüberzukommen. Und dazu gehört ein einladendes Lächeln. Dazu gehört eine offene Haltung. Wenn ich mich da so hinstelle und sage, ja, ich will dir was verkaufen, hast du auch keinen Bock drauf.
Ich hab's gerade jetzt hier, ja. Genau.
Und das ist genau das.
Nach hinten.
Sei dir einfach in der Situation bewusst, wie du wirkst und geh positiv auf Leute zu. Versuche am anderen was Gutes zu finden, dem du was erzählen willst. Versuche einfach, die Leute anzuziehen durch deine Persönlichkeit, die du vor der Kamera oder auf der Bühne oder im Elevator-Pitch einfach darstellst.
Also du würdest schon sagen, okay, du gehst jetzt meinetwegen, wenn wir jetzt ein Fotoshooting einfach mal als Startposition auch nehmen, dann rein in so ein Fotoshooting, guckst dir vorher ein paar Bilder an, wie es ideal sein sollte, wie man vielleicht auch hinterher ideal retuschieren kann, indem man meinetwegen die Pupille irgendwie größer macht oder so. Gibt ja so ein paar Sachen, die Vertrauenswürdigkeit und Offenheit widerspiegeln. Nee?
Nope. Meine Bilder sind 100% echt. Alle Bilder.
Ja, aber,
alle Bilder,
aber wenn du jetzt sagst, eine offene Haltung und nicht Arme verschränkt, dann hast du ja dieses Wissen darüber irgendwo dir im Vorfeld angeeignet.
Dafür hast du aber auch einen guten Fotografen. Okay. Ein guter Fotograf achtet da mit drauf und sagt dir dann auch vor Ort, du nimm mal die Arme runter. Oder wenn du schon mit verschränkten Armen stehst, dann steh wenigstens nicht so, sondern mit so einer offeneren Handhaltung, dass das ein bisschen lockerer wirkt. Also auch da, ein guter Fotograf hilft dir da aufs Pferd. Und ich sag mal, wenn ich zum Fotografen gehe, dann überlege ich mir im Vorfeld, dass ich zum einen ein paar richtig klare Businessbilder brauche. Weiße Bluse, Jackett. Dann überlege ich mir, dass ich ein paar coole Bilder haben will, zum Beispiel um zum Geburtstag oder zum Neujahr irgendwie eine Gratulation zu machen. Also nehme ich mir ein paar Outfits, Schrägstrich Accessoires mit, die zu dem Thema passen. Mhm. Ich brauche ein paar Sachen für LinkedIn, Social Media, was auch immer. Dann überlege ich mir vorher, wofür brauche ich eventuell an der Stelle Bilder, welche Accessoires passen, welche Kleidung passt, welcher Stil passt. Das sind dann die Tage, wo auch ich mal hingehe, klebe mir künstliche Fingernägel auf, weil es einfach in der Kamera noch mal schicker wirkt, als Frau bitte nur. Oder ich gehe auch noch mal hin und schminke mich noch mal anders. Mhm. Kamera frisst ganz viel Farbe. Das heißt, wenn du nicht viel Farbe im Gesicht hast, wirkst du einfach leichenblass. Aber das kannst du alles mit dem Fotografen im Vorgespräch besprechen, was du willst, für welchen Zweck du die Bilder haben willst. Worauf ich heute achte, ist, dass ich Bilder habe, die einen neutralen Hintergrund haben. Dass ich Bilder habe, die einen neutralen Hintergrund haben, weil ich dann mal was freistellen kann. Mhm. Wenn ich das zum Beispiel für ein Freebie mal brauche, dass ich vor weißem Hintergrund nur mit irgendwas in der Hand stehe und will nicht den Hintergrund mit drauf haben. Das ist das Einzige, was ich an Änderungen mache. Ansonsten sind alle meine Bilder 100% echt.
Das ist ja schon mal eine Herangehensweise. Also immer noch das Plädoyer für den Handmade-Fotografen da draußen oder die Fotografin, da was in die Richtung zu machen. Bin ich auch ein Verfechter von. Nur ehrlicherweise muss ich manchmal sagen, überholt mich die KI dann auch rechts irgendwie und dann muss ich es mir überlegen. Aber guter Hinweis nochmal von dir. Dann kommen wir in die Formate
mal so ein bisschen. Der Reiz ist da und vielleicht an der Stelle auch noch eins. Social Media. Ich gucke mir im Moment LinkedIn an. Ich gucke mir ja am allermeisten eigentlich wirklich LinkedIn und Instagram. Es macht mir immer weniger Spaß, weil ich langsam das Gefühl habe, da redet nur noch KI mit KI. Mhm. Von den Texten her, von den Bildern her. Oh, ich habe in nur 32 Minuten meinen Avatar erstellt. Toll, hättest du mal in den 32 Minuten ein Video von dir erstellt, würde ich es viel, viel, viel lieber gucken. Und das ist einfach das, was uns bewusst sein sollte. KI ist toll, aber KI darf, wenn ich nach außen etwas zu vertreten habe, sei es ein Produkt, ein Projekt, eine Persönlichkeit oder auch ein Business, dann sollte ich nicht mich hinter KI verstecken. Der Mensch kauft bei mir. Wenn der andere zu mir Vertrauen aufbauen kann, dann kauft der bei mir. Dem geht es gar nicht um das Produkt, sondern darum, dass er mir zutraut, dass ich die richtige Lösung für ihn habe. Und ich kann noch so viel SEO machen und versuchen, gefunden zu werden, wenn ich dahinter nicht echt bin. Dann kann ich es gleich lassen. Mhm. Mein Plädoyer.
Ja, na klar. Liegt aber ein bisschen noch an der Zielgruppe, gerade das jetzt mit den verschränkten Armen, weil du es gesagt hast. Wenn ich natürlich irgendwie mir ein Brand aufbauen will, ein Personal Brand in dem Hip-Hop-Bereich oder so, Es gibt schon Bereiche, da ist es sogar State of the Art, glaube ich, die Arme zu verschränken, weil diese bestimmte Statements einfach auch gefordert sind. Aber ich glaube, das Plädoyer ist ja, sich mit der Zielgruppe zu beschäftigen und zu denken, okay, was will jetzt die Zielgruppe sehen? Also wenn ich jetzt im ökologischen, weiß ich nicht, veganen Umfeld unterwegs bin, sind vielleicht auch die Nägel nicht so opportun. Muss man halt irgendwie immer gucken, irgendwie was zu der Zielgruppe passt. Aber meistens kommt man ja aus dem Denkmuster raus und probiert nicht, das zu faken, ne?
Und guck nicht nur auf das, was zu der Zielgruppe passt, sondern auch etwas, ob das etwas ist, was du zu 100% vertreten kannst.
Genau.
Das ist auch grundlegend relevant. Wir sollten uns nicht nur nach dem richten, was andere von uns erwarten. Wir sollten das aber im Blick behalten und angemessen würdigen.
Ja, was gar nicht so leicht ist, ne? Denn wenn wir jetzt zum Thema, jetzt haben wir ja ein bisschen Visualisierung durchgesprochen. Jetzt kommen wir mal zum Thema Sprache. Ich kann mich noch gut erinnern, als ich war ja 27 Jahre Polizist, bin dann, habe mich vollberuflich 2011 selbstständig gemacht und hatte so den Anspruch, ich glaube auch impostermäßig, auch weil ich jetzt nicht so einen, ja nicht einen studierten Bildungsabschluss hatte irgendwie, dass ich jetzt, um an diesem Markt jetzt vollberuflich teilzunehmen, mehr Hochdeutsch sprechen muss. Das war so mein Ansatz, weil ich dachte, okay, jetzt stehe ich ja hier zu 100% auf meinen eigenen Beinen und habe das auch mal probiert, mir ist es nicht 100%ig gelungen. Und die Reaktion zumindest aus meinem Umfeld, was ja schon da war, weil ich ja vorher nebenberuflich schon gearbeitet habe, war, Marco, bist du irre? Den einzigen USP, den du hast irgendwie, den hast du jetzt aufgegeben. Du bist ja gar nicht mehr du. Aber natürlich war immer diese Triebfeder noch, man wirkt irgendwie seriöser, denkt man, wenn man Hochdeutsch spricht. Jetzt habe ich mich treiben lassen von dem, was mein Umfeld gesagt hat und auch, was ich auch durchhalten kann, muss ich ehrlicherweise sagen, weil dieses berlinerische Teil meiner DNA ist, muss ich auch ehrlicherweise sagen. Aber trotzdem ist dieses Imposter-Ding immer noch ein bisschen in mir drin, wo ich denke, ja, im Podcast müsstest du ja wenigstens ein bisschen probieren, Hochdeutsch zu sprechen. Aber wie verhält man sich da? Weil es ist ja eine große Fragestellung, wenn man anfängt.
Nenn mir einen guten Grund, warum du unbedingt Hochdeutsch oder am besten auch noch lupenreines hannoverisches Hochdeutsch sprechen solltest.
Ja, habe ich doch gesagt, weil ich denke, dass die Gesellschaft das als seriöser empfindet, nach meinem Empfinden. Weil ich genau, höre mir ja selbst auch Sächsisch an oder Bayerisch an und denke, und ich weiß auch um die aggressive Tonalität der Berliner Sprache. Und dann denke ich, ja, das andere ist schon. Ja, man flutscht so neutral durch irgendwie. Also die Sicherheitspackung, ne? Also am Ende sucht man ja für sich Sicherheit und man denkt, dass die Kunden auch Sicherheit suchen. Und
aber dein Dialekt ist doch Teil deiner Persönlichkeit. Also leg ihn nicht ab. Was wichtig ist, wenn ich Dialekt spreche, ist, dass ich in einer Sprache spreche, die mein Publikum zu verstehen in der Lage ist. Wenn ich tiefstes Niederbayerisch rede und ich bin in Niederbayern, kann ich tiefstes Niederbayerisch reden. Bin ich vom heimatlichen Idiom her tiefster Niederbayer und gehe nach Norddeutschland, dann sollte ich mich bemühen, eine Form von Hochdeutsch zu sprechen, die aber durchaus einen niederbayerischen Einschlag behalten darf. Wenn du versuchst, reines, lupenreines Hochdeutsch zu sprechen, dann wirst du bemüht, dann wirst du angestrengt, dann bist du nicht mehr du persönlich und du verlierst auch ein Stück weit deines USP, weil dich erkennt man am Berliner Dialekt, an deiner Stimme. Und das ist genau das, verschenkt das nicht. Nutzt das durchaus bewusst, aber versuch nicht, lupenreines Hochdeutsch zu sprechen, sondern in der Sprache zu sprechen, von der du überzeugt bist, dass dein Publikum dich inhaltlich versteht und dir folgen kann.
Aber wie mache ich es jetzt rein praktisch, ne? Also ich mache jetzt mein erstes Video meinetwegen auf YouTube oder auf LinkedIn und jetzt ist die erste Reaktion irgendwie negativ zu meinem Dialekt oder zu meinem Auftreten, zu meiner Körperhaltung. Wie gehe ich jetzt so souverän damit um? Weil das ja, dass du das sagst, ist ja nur eine Seite der Medaille. Das denn auch wirklich so zu verarbeiten und nicht als Kritik zu verstehen, um aus der Kritik dann, weil man das ja um sich weiß, denn doch eine Veränderung einleitet. Wo hole ich mir das Selbstvertrauen, um das wirklich durchzuziehen, wenn ich nicht jetzt 56 oder 61 bin mit 25 Jahren Berufserfahrung?
Naja, zuallererst mal stell dir die Frage, wer kritisiert mich da eigentlich gerade? Was gibt demjenigen die Kompetenz oder das Recht, mich zu kritisieren? Das sind oftmals Meckerer und Nörgler, die eigentlich für dich völlig irrelevant sind.
Es geht aber trotzdem auch darum, einen Effekt haben, ne? Weil andere lesen ja dann die Kommentare, je nachdem, wie viele Follower der hat. Da sind ja Menschen unglaublich oberflächlich auch und auch gnadenlos vielleicht und rezeptorisch einfach. Aber
die Frage ist doch, kann mir das was anhaben? Weißt du, ich hatte mal vor vielen Jahren eine Situation, eine Kollegin hatte mich eingeladen in die Beta-Gruppe ihres Online-Kurses und hatte darum gebeten, im Gegenzug hinterher eine Rezension zu geben. Ich habe ihr statt einer 5-Sterne-Rezension eine 4,5-Sterne-Rezension gegeben. Und sie hat mich erbost angerufen, was mir denn einfallen würde. Und unter Kollegen würde man das nicht machen. Ich sage ganz ehrlich, würde ich dir eine 5-Sterne-Rezension geben, würden alle denken, das sind Gefälligkeitsrezensionen, weil es immer nur 5 Sterne sind. Gebe ich dir 4,5 und gebe einen Grund, wofür ich was abgezogen habe. Und das ist in dem Fall gar nicht negativ, wirkt es doch auch viel ehrlicher und viel authentischer. Und genauso ist es auch, wenn mich jemand kritisiert. Erstens, ich darf entscheiden, nimm ich die Kritik an von demjenigen, ja oder nein. Zweitens, ich darf entscheiden, frage ich nach, wie war es gemeint, was genau und konkret hat dich gestört. Drittens, ich überlege mir doch vorher, bevor ich vor die Kamera trete, mit wem rede ich? Komme ich aus dem tiefsten Niederbayern, stelle ich mir vielleicht den Berliner vor, der jetzt hier hinter meiner Kamera sitzt und rede zum Marco. Dann spreche ich anders, als würde ich eben in Niederbayern bleiben. Und dann bleibe ich aber bei mir und meiner Persönlichkeit. Und ich muss immer mir Gedanken machen, wenn mich jemand anguckt und mir hinterher ein Feedback gibt. Dann sind auch zwei Dinge passiert. Erstens, der hat sich mal für mich interessiert. Ist ja schon mal cool. Zweitens, er hat eine Kritik gefunden. Das kann ich doch als Auftakt nehmen, den zu kontaktieren und zu sagen, hey, das finde ich total spannend. Was hätte ich denn besser machen können? Oder wie hättest du es dir anders gewünscht? Ich muss es aber nicht persönlich nehmen, sondern sage, diese eine Person hat sich jetzt gerade daran gestört. Wie viele andere haben sich nicht daran gestört? Und wie viele von den anderen, die vielleicht nichts gesagt haben, fanden das vielleicht sogar cool, dass ich zum Beispiel mit dem Dialekt geredet habe? Wir neigen dazu, wir kriegen auf eine Aktion, die wir gemacht haben, 100 Feedbacks. 99 sind toll und 1 ist kacke. Was gucken wir uns an? Das Schlechte.
Genau.
Guck auf das, was gut war. Und frag gegebenenfalls nach, wenn du unsicher bist, was hätte ich besser machen können? Frag dich selber oder frag die Person, die die Kritik gegeben hat.
Was gar nicht so einfach ist, ne? Also aus der Praxis gesehen muss ich wirklich sagen, ist das unglaublich schwierig, weil das, was du beschrieben hast, wo guckt man hin, ist ja eigentlich so ein 100%-Ding. Alle gucken dahin. Wenn ich irgendwas auch im Agenturaufbau falsch gemacht habe, ist, dass ich auf die Sachen, die nicht funktioniert haben, so einen Hauptfokus gelegt habe. Aber das scheint ja sehr tief in unserer DNA drin zu sein und in unseren Synapsen. Das hat ja ein bisschen was von Persönlichkeitsentwicklung, als dass man das jetzt so direkt abschalten kann, oder? Ist so wie mit meiner Höhenangst. Ich meine, ich weiß ja, dass ich oftmals nicht von irgendeiner Brücke runterfalle und trotzdem sagt mein Gehirn, Alarm, Alarm.
Das ist völlig normal. Ich sag mal, ich wohne hier 4 Kilometer vom Neandertal. Unsere Software da oben läuft noch auf Neandertaler 2.0.
Genau.
Das heißt, wir alle haben in uns tief drin diesen Drang zu sozialer Zugehörigkeit. Wir wollen nicht von anderen negativ beurteilt werden. Das ist ja auch der Grund, warum wir uns so schwer tun, auf eine Bühne zu gehen, uns öffentlich zu zeigen, weil wir denken, die anderen kritisieren uns. Geh mal gelinde gesagt davon aus, dass da draußen 100, von 100 Leuten 90 zuhören und die interessiert das überhaupt nicht. Die wollen den Inhalt von dem, was du sagst, oder die finden dich persönlich cool. Die würden dich niemals kritisieren. Und dann gibt es da irgendwo die 10 Leute, die entweder sagen, hey, ich bin Fangirl, ich finde dich total klasse. Oder aber die andere Seite so, boah, nee, also so finde ich das echt überhaupt nicht okay. Und dann darf ich mir doch die Frage stellen, findet der wirklich mich nicht okay? Dann muss er mir ja nicht mehr weiter zuhören. Oder sagt er selber so, ich bin mit mir unzufrieden und irgendwie gefällt mir das bei dem auch nicht. Und also die Beweggründe, die dahinter sind, sind oft ganz andere. Es geht oft gar nicht mal um uns selbst, sondern sogar um das Selbstbewusstsein, das Selbstvertrauen derjenigen, die uns kritisieren. Also lass einfach das, was so an Kritik kommt, gar nicht so nah an dich ran, sondern geh davon aus, dass der Großteil der Leute, die jetzt gerade vor dir sitzen, zu denen du reden sollst, einen hohen Respekt davor haben, selber da vorne stehen zu müssen. Und eigentlich sind sie dir sehr wohlgesonnen und wohlwollend, wenn sie dir zuhören und nicht da, um dich zu zerfetzen.
In der Gesellschaft von Klugscheißern. Lass uns das mal einfach, ich verstehe deinen Ansatz total, aber lass uns das mal auf einen Level heben, wo ich halt immer meine Schwierigkeiten in der Adaption habe. Und das ist, das in so einen Corporate-Kontext zu bringen, ne? Wir reden ja jetzt irgendwie über Personal Branding. Das ist relativ einfach, in Anführungsstrichen, wenn man an sich selbst ja arbeiten kann. Wenn ich aber jetzt meinetwegen in meinem Unternehmen jetzt mit dem Finger geschnipst habe und gesagt habe, ja, ich bin bereit, ich habe jetzt richtig Bock, hier auf die Bühne zu gehen und mein Unternehmen als Corporate Influencer zu repräsentieren. Und ich kriege dann das Feedback, was du gerade beschrieben hast, wo eben die Nörgler und so und vielleicht auch die Konkurrenten mit drin sind, ist ja der Unternehmenskontext, die dann noch was dazu schreiben, habe ich ja immer nicht nur das Problem, dass ich mir gegenüber gerecht sein muss, sondern mein Chef muss ja auch noch irgendwie reflektieren, okay, ist die Kritik jetzt so einstufbar, wie du sie gerade geschildert hast, oder zahlt das jetzt negativ auf die Marke ein? Da ist ja irgendwie, da sind die Bandagen ja deutlich härter. Wie gehst du denn damit um? Da ist ja das nicht identisch, oder?
Sind die Bandagen wirklich deutlich härter? Es geht am Ende immer um die Beurteilung der Person.
Und die Wirkung auf die Marke, oder?
Ja, aber trotz alledem, ich meine, du gehst jetzt nicht als Corporate Influencer für ein Unternehmen da raus, wenn dein Chef dir das nicht ansatzweise zutraut. Weil du von deiner Persönlichkeit, von deinem Auftreten, deiner Sprache, den Inhalten, dem gewachsen bist. Also geh mal erst davon aus, dass dein Chef auch sagt, du kannst das, sonst wird er dir den Job nicht geben. Und dann geh hin und sag, ich mache meine persönliche Note rein. Und geh einfach davon aus, mit meiner persönlichen Note muss nicht jeder zufrieden sein. Und die Frage ist ja am Ende auch, in welcher Tonality kommt diese Kritik? Ist die wirklich böse und vernichtend oder ist sie vielleicht sogar positiv, konstruktiv? Das ist doch wie bei einer Reklamation bei einem Unternehmen. Du hast ein Produkt gekauft, das Produkt ist nicht optimal. Du rufst beim Unternehmen an und sagst, hier, ich habe das Produkt, ich wollte das haben, aber es funktioniert nicht richtig. Das ist für das Unternehmen nicht Kritik im Sinne von, da will uns jemand was Böses, sondern es ist Kritik im Sinne von, der Kunde hat Interesse, die Beziehung an uns weiter aufrechtzuerhalten und braucht dafür noch etwas. Und so kann ich auch die Kritik auch im Corporate-Umfeld verstehen. Das ist jemand, der noch ein Interesse daran hat, dass unser Kontakt, dass unsere Beziehung bleibt. Und das ist eigentlich ein tolles Zeichen fürs Unternehmen. Und ich kann es doch meinem Chef verkaufen und sagen, ich kann das doch jetzt zum Anlass nehmen, mit demjenigen Kontakt aufzunehmen und das nochmal zu klären. Das ist ein Kontaktpunkt zu einem potenziellen Kunden, zu einem potenziellen Dienstleister oder was auch immer. Versuch einfach, dieses Negative rauszunehmen und dir immer sofort zu denken, der will mir was. Die meisten wollen dir nicht wirklich was. Die meisten wollen eine Beziehung verbessern, vernünftigen Kauf, einen anderen Prozess. Darüber kann man reden und kann einen anderen Weg finden.
Aber wieder der Schwerpunkt, ne, auf meiner Person. Aber mein Chef ist da also noch viel empfindlicher, würde ich mal sagen. Weil ich glaube, da sind die Perspektiven, diese Angst davor, die Reputation zu verlieren, auch wenn ich ihm das zutraue, wenn da aber negatives Feedback kommt. Also ich kann mich immer noch alleine schon beim Personal Brand Aufbau daran erinnern, dass wenn ich die Leute dazu animiert habe, überhaupt mal ein YouTube-Format zu machen in irgendeiner Form, die natürlich in der Phase, wo sie das erste Mal auf Sendung gehen, meinetwegen, unglaublich fragil sind. Und es wirklich nicht nach der Rezeptur läuft, die du gerade gesagt hast, die total richtig ist. Aber das, was in den Köpfen dann, der Umgang mit diesem Feedback, ist ja wirklich ganz anders. Also dieses Gucken auf diese eine schlechte Nachricht, ich weiß gar nicht, wie ich die wegdichten kann. Also es sind ganz viele, die einfach dann schon die Flinte ins Korn geschmissen haben, weil sie einfach sagen, nee, ich komme damit irgendwie nicht klar. Ist es denn, also wie lange muss man denn dranbleiben, wäre denn eigentlich die Frage, wenn ich jetzt merke, ich kann damit nicht umgehen, soll ich es denn lassen, wäre eine konsequente Entscheidung, oder soll ich es einfach durchziehen und mich einfach auch mies dabei fühlen? Wie ist deine Empfehlung?
Reklame.
Online-Shops, aufgepasst. Die Search-Marketing-Welt steht Kopf. KI, AI-Mode, neue Suchergebnisse. Wie schaffst du es jetzt, deine Produkte noch sichtbarer zu machen? Die Antwort? Pan-Pan. Pan-Pan liefert maßgeschneiderte SEO- und SEA-Lösungen für deinen E-Commerce. Hol dir jetzt deinen Wettbewerbsvorteil. Mehr Infos gibt's auf www.panpan.digital.
Reklame Ende.
Seien wir ehrlich, das hört nie auf.
Genau.
Weil es wird immer Menschen geben, vor denen du nochmal eine ganz andere Aufregung empfindest, wenn du vor ihnen performst. Und wo du nochmal ganz anders auch empfindlich bist. Und es gibt auch Tage, an denen du empfindlicher bist und weniger empfindlich bist. Aber es ist wie mit allem, was du in deinem Leben übst. Je häufiger du es tust, desto entspannter wirst du im Umgang damit. Desto souveräner wirst du auch negative Einwürfe, weil Kritik kommt ja manchmal nicht erst im Nachgang, sondern schon währenddessen, wie du damit umgehst. Das heißt, Themen wie, ich trainiere so ein bisschen meine Schlagfertigkeit. Das kann ich im Alltag trainieren, damit ich es auf der Bühne kann. Mhm. Ja? Wenn irgendwo jemand mir zuruft, was Sie da sagen, ist doch kompletter Bullshit. Okay, das ist ein interessanter Einwurf. Mich würde jetzt interessieren, was genau, welcher Punkt an dem, was ich gerade gesagt habe, ist aus deiner Sicht kompletter Bullshit? Das heißt, gib es zurück an denjenigen, der die Kritik liefert, dass der nicht nur einfach einen blöden Ausspruch tut, sondern dafür auch in Erklärungsnotstand gerät. Da wird sich der Nächste dann schon deutlich überlegen, ob er so einen Einwurf nochmal bringt. Also es ist eine Frage dessen, wie souverän du im Umgang damit wirst. Und souverän wirst du, indem du es übst und machst und tust und eigentlich jede Chance nutzt, vor Menschen zu reden. Und eines ist vielleicht auch an der Stelle nochmal total relevant. Wir stehen doch ständig auf Bühnen. Wir denken immer nur, wenn ich mein Produkt präsentieren muss, wenn ich mein Unternehmen präsentieren muss, dann muss ich auf eine Bühne gehen, wenn ich einen Vortrag halte. Nein, jedes Vorstellungsgespräch ist eine Bühne. Jedes Date ist eine Bühne. Ich versuche immer, mich im besten Licht zu präsentieren und ich möchte gemocht werden oder zumindest im besten Fall geschätzt werden. Also geh doch mal weg davon, diese große Bühne so hoch zu stilisieren. Das ist das große Drama und alles davor ist unrelevant. Nein, es ist alles relevant. Und jede Situation im Alltag. Der Stress an der Kasse beim Supermarkt, die Wartezeit beim Arzt in der Praxis, kannst du nutzen, um vor Menschen zu reden und damit diese ganzen kleinen Details, die du im Alltag üben möchtest. Du sprachst eben mal von Ö und M. Mhm. Andere haben vielleicht das Problem mit dem Dialekt. Der Dritte hat das Thema, ich spreche immer viel zu schnell. Üb es in diesen kleinen Situationen, damit du es, wenn du auf die große Bühne gehst, entspannter angehen kannst.
Aber würdest du jetzt, weil du das Thema Üben ja auch gesagt hast und geht ja vielleicht auch ein bisschen in die Richtung Prototyping, das ist zumindest eine Sache, die ich auch in der Vergangenheit immer mal probiert habe, dass ich schon, wenn ich nicht, also selbst wenn ich mich in einem bestimmten Range bewege, du hast jetzt gesagt, hier nur mit Abpudern und Schminken und Nägel machen, andere Kleidung, dass du, bevor du anfängst, jetzt in irgendein Format einzusteigen, schon bestimmte Sets auch durchspielst, weil du bestimmte, also man hat ja nicht immer nur ein authentisches Denkmuster im Kopf, sondern vielleicht mehrere. Also da kann ja das Outfit schon da drin sein oder eben das, was ich gesagt habe. Macht das denn Sinn, vorher schon irgendwie, meinetwegen, wenn man jetzt einfach Videotestings macht, in 10 verschiedenen Outfits zu gucken, wie man wirkt, wie man damit auch klarkommt, wie man auf andere wirkt? Oder ist das einfach schon wieder zu weit weggedacht und weil man sich vielleicht entfernt von seiner eigenen Personality?
Ganz ehrlich, das, was du inhaltlich sagst, ist der kleinste Teil an Wirkung, den du erzielst. Mhm. Deine Persönlichkeit, dein Auftreten, deine Körpersprache, deine Stimme, dein Sprechtempo, deine Sprechmodulation, dein Dialekt, die Art der Bewegung, wie viel du dich bewegst, alles das zahlt darauf ein. Das heißt, ich tue gut daran, im Vorfeld mal meine eigene Wirkung mir selber anzuschauen. Simpler Tipp, nimm dir einfach dein Smartphone und drehe jeden Tag ein kleines Video. Nimm dir vor, eine Minute über irgendwas zu sprechen, was deinen Alltag gerade ausmacht. Das kann eine Herausforderung sein, das kann dein Sport sein, was auch immer. Eine Minute in die Kamera sprechen und dabei einfach mal versuchen, wie wirkt es gut? Wirkt es besser, wenn ich von oben nach unten gucke, wenn ich gerade gucke, wenn ich von oben gucke? Wirkt es besser, wenn ich weiter weg bin, wenn ich näher dran bin? All diese Dinge ausprobieren. Kleines Beispiel auch heute. Marco und ich haben vor diesem Podcast noch mal kurz über LinkedIn miteinander kommuniziert. Und ich sagte, willst du eigentlich mit Video aufnehmen oder nur Audio? Nein, also auch mit Video. Okay, ich habe einen Hoodie angehabt. Ich habe wieder einen Hoodie an, aber jetzt ist mein Hoodie nicht mehr grün, sondern mein Hoodie ist pink, weil das ist meine Unternehmensfarbe. Das kann heißt, immer, wenn du mich irgendwo in der Kamera siehst, trage ich pink. Ich habe einen halben Kleiderschrank voller pink, weil es meine Unternehmensfarbe ist. Diese Dinge sind so die kleinen Sachen, die nebenbei wirken und die bei den Menschen hängen bleiben und die auf dein Personal Branding einzahlen. Und das auch im Unternehmen. Auch da kannst du eine eigene Marke schaffen, indem du auf eine bestimmte Art und Weise auftrittst. Ich habe vor vielen Jahren mal auf einer Vernissage eine Künstlerin kennengelernt, Ina Müller. Und Ina Müller hatte Bilder gemalt. Und Ina Müller lief auf dieser Vernissage rum und hatte immer eine Zwiebel und pickte immer so mit dem Zahnstocher da rein, damit ihr immer Tränen liefen. Das war ihr Branding. Kann man jetzt drüber denken, was man will. Ja. Aber man kannte sie als die Frau mit der Zwiebel. Und da überlege dir, wie du auf deine Wirkung einzahlen kannst, was dich ausmacht, woran man dich wiedererkennen kann. Stimme, Sprache, Kleidung, ein bestimmtes Schmuckstück, ein bestimmter Aufdruck, was auch immer. Das ist sehr individuell. Aber trau dich, eckig zu sein. Trau dich, Persönlichkeit zu zeigen und für deine Persönlichkeit einzustehen. Sei dir bewusst, sobald du das tust, hast du Neider, Kritiker, Meckerer und Nörgler. Freu dich über jeden einzelnen Meckerer und Nörgler, weil der zeigt, dass du auf der anderen Seite ganz viel richtig machst. Mit der Zahl deiner Nörgler wächst die Zahl deiner Fans.
Genau, also das, was du jetzt gesagt hast, geht ja auch in den Bereich rein, genau zur Markenbildung. Also das eine, würde ich jetzt mal behaupten, hört sich jetzt leicht bei dir an, ist aber schwer umzusetzen, so, weil eine Menge Persönlichkeit da drin ist. Was aber einfach zu setzen ist, ist zum Beispiel jetzt dein Hoodie und die Farbe, die man so in seinem Corporate Design so durchzieht. Kenne das aus der SEO-Welt ja auch, dass da Leute, die sehr grelle Orangefarben zum Beispiel konsequent tragen, Anzüge sich mit so einen Stoffen auch bauen lassen und so oder schneidern lassen, dass die unglaublich merkwürdig sind in Form von, ich merke mir das wirklich. Und damit kann man ja gut arbeiten, also mehr als an der eigenen Personality. Das geht halt nicht so tief rein, muss ich sagen, sondern man kann damit besser arbeiten. Man muss natürlich, ich will nur einfach so ein bisschen in meine Historie zurück. Ich hatte mal eine Phase, da bin ich auf Speakerbühnen gegangen und hatte so ein Military-Outfit an, weil ich irgendwie dieses Thema Guerilla-Marketing und so ein bisschen spielen wollte. Das war in dieser pazifistischen Zeit, die wir damals noch hatten, jetzt nicht so der Bringer, würde ich jetzt mal sagen. Aber es hat mich merkwürdig gemacht. Und die Bilder, die ich jetzt dazu noch habe, kann ich jetzt im Storytelling meiner eigenen Historie immer noch benutzen, weil ich eben jetzt mit dem Finger drauf zeigen kann, weil die Welt hat sich ja jetzt schon ein bisschen verändert. Aber das zeigt nur, es hat Wirkung, aber du musst mit der Wirkung auch umgehen können. Und nun war ja politisch besetzt, ist ja noch ein bisschen noch was anderes. Aber einfach so Farbgebung, ne? Ein Logo raufzubringen, das durchzusetzen oder durchzuziehen, macht unglaublich viel aus. Jetzt, wenn du dieselbe Farbe noch für die Fingernägel hättest oder als Lippenstift hättest. Gerade Frauen sind ja da also viel, viel kreativer als Männer. Unglaublich wichtig. Und das hat nicht so sehr viel mit Sprache oder mit Körperhaltung zu tun. Alles als End-On noch super, aber das ist viel einfacher umzusetzen. Und was sollen die Leute da nörgeln dran auch?
Naja, es hat zwei Seiten.
Ja, wo ist die negative Seite? Sag mal, ich sehe gar keine.
Ja doch, es gibt auch Menschen, die finden das einfach schräg, wenn ein Typ immer mit quietschgelben Turnschuhen auftritt. Die sagen dann, oh, was ist denn das für eine alberne Masche? Aber das sind Leute, die sind in ihrem Leben selber grundunzufrieden und suchen einfach immer einen Grund zu meckern. Und das ist einfach das, wenn du dich dafür entscheidest und wenn du sagst, ich laufe in Flecktarn auf die Bühne, weil es einfach zu meinem Thema passt, dann kannst du ja erklären, warum du das so tust und dann ist es für die Leute auch wieder in Ordnung. Wenn die Leute es nicht verstehen, weil du es einfach nicht zum Thema machst und sagst, ja, hier, ich stehe hier für Guerilla-Marketing und dann bin ich natürlich gekleidet wie so ein Guerilla-Typ, dann verstehen die Menschen das, dann nehmen die das auch an. Also ganz oft ist wirklich auch Kritik quasi eine Frage nach, ich habe das noch nicht verstanden, warum ist das so, wie es ist.
Zumindest kann man sich diese Frage selbst mal stellen. Das ist ja immer so die Frage, ja. Haben die Leute verstanden, was eigentlich mein Angebot ist? Oder wenn man so ein bisschen genau in die Metaebene geht, haben die verstanden, was ich mir dabei gedacht habe? Oftmals ist es ja, also ist in meiner Denkwelt leider auch so, ist für mich alles klar, ne? Aber für den anderen ist es überhaupt gar nicht klar. Und ich kenne ja auch den Werbegrundsatz, irgendwie der Empfänger hat immer recht. Und es lohnt sich immer, das zu hinterfragen. Man muss nur vielleicht mit dieser Kritik umgehen lernen, weil es für einen so selbstverständlich ist und es schnell als Kritik wirkt, wenn andere sagen, nee, habe ich nicht kapiert. Und da muss man vielleicht auch wieder so ein Fell sich wachsen lassen. Ja, ich glaube, so klamottenmäßig ist unglaublich wichtig. Ich glaube, das ist zur Gesamtwirkung, trägt das auch bei. Sag mal, gibt es noch, was ich immer so als Tipp gebrauchen könnte? Das, was ich vorhin gesagt habe mit diesem Happiness-Auftreten. Also einfach mal so lächeln zwischendurch und so. Ich merke auch jetzt in diesem Podcast wieder, ich habe jetzt so die letzten Monate angefangen, dass mir das auffällt und ich dann probiere so gezwungenermaßen so zu lächeln. Ich kenne aber so Menschen, ich weiß nicht, die haben schon die letzten 50 Jahre anscheinend immer schon das trainiert. Da ist das Teil des Gesichtsausdrucks immer freundlich zu wirken. Kann man das irgendwie trainieren, dass man dann nicht immer so, dass man merkt, oh, jetzt sehe ich ja schon wieder komisch aus, jetzt ziehe ich mal die Mundwinkel an. Gibt es da eine Technik für?
Naja, sagen wir es mal so, wenn wir konzentriert sind, dann sehen wir alle grimmig aus. Typisches Beispiel, du hast beim Autofahren durch zu schnelles Fahren dir so ein nettes, teures Foto erarbeitet, ja, und kriegst von der Polizei das Foto, wie du am Steuer sitzt. Wir sehen alle grantig aus. Oder du bist im Online-Meeting und bist Moderator und gibst den Leuten eine Aufgabe und du siehst deine ganzen Leute vor der Kamera sitzen, die haben alle die Mundwinkel hängen. Das ist der entspannte, der konzentrierte Gesichtsausdruck. Das ist per se erstmal nicht böse. Wir sehen alle
grimmig aus. Aber hat natürlich eine Wirkung auf alle anderen Beteiligten. Also abseits von dem Verkehrsfoto jetzt.
Absolut. Deswegen bin ich zum Beispiel auch jemand, der in Online-Meetings als Moderierende dann öfter schon mal sagt, hört mal, geht's euch gut? Ja. Ja, dann informiert doch mal euer Gesicht. Ja, also einfach auch die Leute dazu auffordern.
Was aber schon eine harte Ansage ist, würde ich mal sagen, irgendwie.
Nee, das funktioniert super. Ja. Die Leute nehmen das so entspannt.
Aber wie kann man das so konservieren? Kann man es irgendwie, ich kenne ja das irgendwie, dass es so diese mehr gibt davon, dass wenn du jetzt irgendwie auf den Stock beißt oder was für 10 Minuten hier irgendwelche.
Eine Minute,
dass dann irgendwie die Nerven in deinen Wangen irgendwie so animiert werden dazu, die Mundwinkel hochzutreiben oder ein Glücklichkeitsgefühl auszulösen. Hast du da noch mehr Techniken? Ich glaube, unsere Welt braucht mehr von diesen Techniken.
Also das ist zum einen keine mehr, sondern das ist einfach biologisch, ja, dass wenn die Mundwinkel nach oben gezogen sind, das Gehirn den Impuls bekommt, okay, dir geht's gut.
Okay.
Das funktioniert, das ist von Vera F. Birkenbiel. Also insofern, das gute ist wirklich Frau, wissenschaftlich fundiert. Ich wusste nicht, dass von ihr ist,
aber gute Frau, dann ist schon die Reputation.
Absolut. Tatsächlich stehe ich jetzt auch hier vor der Webcam, die natürlich ein bisschen oberhalb des Bildschirms ist und ich gucke nicht auf das Bild von dir, sondern ich gucke in die Webcam und denke mir, ich spreche gerade zu dir und wenn ich jetzt zu dir sprechen würde, lächle ich dich doch auch an. Ich stehe doch nicht vor dir und sage, ja Marco, nein Marco, sondern ich versuche ja auch da eine Sympathie zu haben. Insofern ist bei mir ganz automatisch, sobald ich zu einem anderen Menschen spreche, wenn ich nicht gerade in einem Krisengespräch bin, lächle ich den an, weil ich möchte einen Sympathiefaktor haben, um das Gespräch für uns beide angenehm zu gestalten. Und das ist so meins, das ist die Grundhaltung, mit der ich ins Online-Meeting gehe, genauso wie ich auf die Bühne gehe. Ich möchte den Menschen das gute Gefühl geben, ich gehe auf die Bühne und ich will dir nichts, sondern ich bin dir positiv gesonnen, du kannst mir vertrauen und jetzt spreche ich über etwas und wenn du Fragen hast, dann kann ich darauf eingehen. Es ist einfach eine gute Stimmung schaffen.
Aber wie halte ich das jetzt zum Beispiel, wenn ich in einer Online-Interview-Situation bin und mehrere Redner reden jetzt nacheinander, dann habe ich ja immer dieses Problem, dass ich dann schon in diese Konzentration-Zuhörphase komme und dann die Mundwinkel vielleicht wieder runtergehen. Gibt es da irgendwie, außer sich bewusst machen, noch eine Möglichkeit, das konstant durchzuhalten? Darum geht es mir nur irgendwie und mir nicht immer selbst in den Hintern zu treten und zu sagen, guck mal, wie du wieder aussiehst. Lächel doch mal, weil jetzt hier bei uns beiden ist einfach irgendwie, ja? Wir lächeln uns jetzt an, ist okay, aber du weißt die Situation, die ich meine. Wenn du eben irgendwie mit 4 anderen irgendwie in einer Interviewsituation bist und dann immer nicht dran bist und dann schon so die Mundwinkel runtergehen. Gibt es noch so Tipps?
Also zum einen Thema Spiegelneuronen, wenn die anderen lächeln, lächelst du auch.
Ja.
Das ist so ganz automatisch in uns Menschen. Zum zweiten, meine Webcam hat niedliche kleine Augen. Warte mal, ich kann dir mal eins davon zeigen. Das heißt, ich gucke in Augen oberhalb von meiner Webcam und letztlich ist es auch eine Frage der Übung. Es ist eine Frage der Übung, sobald die Kamera an ist, sobald ich auf der Bühne bin, knipse ich dieses Lächeln an. Ich nenne das immer, ich gehe in den Profimodus. Wenn ich in den Profimodus gehe, dann stehe ich aufrechter. Dann habe ich die Schultern bewusst unten. Und dann fange ich auch an, ich spreche ein bisschen anders. Wenn ich so normal mit dir reden würde, dann rede ich natürlich auch ein Stückchen schneller und dann geht das auch mal so ein bisschen lässiger. Und ich habe ja ich bin ja Rheinländerin, ich kann auch als Düsseldorfer Mädchen mit euch über Düsseldorfer Rheinland oder Rheinland sprechen oder über Düsseldorfer Mostert und all so Zeug. Ich kann das auf die Menschen, mit denen ich zu tun habe, so ein bisschen abstimmen. Und wenn wir jetzt hier ein sehr todernstes Thema hätten und würden über Tod und Trauer reden, würde ich vielleicht etwas ernster gucken. Aber selbst dann würde ich immer noch versuchen, freundlich, sympathisch, einladend zu gucken. Ich gehe davon aus, dass die Leute, die auf der anderen Seite sind, mir nichts Böses wollen und ich will ihnen auch nichts Böses. Und das ist, glaube ich, so dieses grundlegende Mindset, weg davon, mir Gedanken zu machen, was könnten die gerade über mich denken, hinzu, ich möchte, dass ihr einen guten Eindruck habt und ich möchte, dass ihr euch gut fühlt, wenn ihr mir jetzt zuhört oder wenn ihr jetzt irgendwo hier dabei seid.
Also was mir geholfen hat total, und das hast du jetzt so beiläufig gesagt, ist einfach zu stehen, ne, bei den Aufnahmen. Mhm. Macht ein ganz anderes Körpergefühl, muss ich sagen, als wenn man so sitzt, immer wenn ich diese Einzelaufnahmen gemacht habe in diesem Podcast und habe dann so auch Videoausspielungen für Social gemacht. Da habe ich schon gesehen, wie ich einen Schluck Wasser da teilweise gehangen habe. Also so diese Anspannung, die du beim Stehen hast, ist ja, also die lädt ja dazu ein, faktisch einfach auch freundlicher zu wirken, wenn du vom Charakter so bist. Und deswegen kann ich das nur empfehlen, einfach das auch zu machen, sich hinzustellen. Ich habe auch ein bisschen gebraucht, um mir so einen höhenverstellbaren Schreibtisch hier zu holen, mit Teleprompter und so, um dich auch anzugucken. Aber das macht unglaublich was aus, finde ich. Also für mich selbst, jetzt noch nicht mal für das Gegenüber. Aber man ist angespannter für die Zeit. Und ich glaube, dass das schon eine gute Hilfe sein kann.
Tatsächlich, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, ich bin auch jemand, ich habe das Mikro hier unten drunter. Ich schaffe das Mikro komplett aus dem Bild, weil wenn wir als Personen miteinander reden, haben wir auch kein Mikro mit im Bild.
Ja, aber das ist einfach ein Coolness-Faktor, ne? Also es ist so, weil es alle so machen, dann muss man es auch so machen. Also nee, falls ihr es nicht seht im Podcast, ich habe jetzt hier so ein Mikrofon vor der Nase und sie, Bettina, jetzt nicht. Ich finde das so ein Trendthema. Also wie diese von DJI, diese Ansteckmikrofone, die sie sich auch entweder vor den Mund halten oder Gästen geben. Ja, aber hey, das ist...
Kann überhaupt nichts mit anfangen, das mag Trend cool halt, sein. Ne?
Also,
es ist Trend, es ist cool, aber es hat eine Wirkung auf das Unterbewusstsein deines Gegenübers.
Das heißt, wie ist jetzt das Unterbewusstsein? Bist du jetzt ablehnend mir gegenüber, weil ich jetzt dieses Mikro vor der Nase habe?
Nein, aber Menschen nehmen das unterbewusst wahr. Sie können nicht sagen, was sie stört, sie nehmen aber wahr, irgendetwas ist komisch. Und das hat eine Wirkung auf die Menschen, wie sie dir zuhören und was du als Ergebnis kriegst. Und es ist faktisch nicht notwendig. Ein Krawattenmikrofon heißt Krawattenmikrofon, weil es an die Kleidung gehört und nicht in die Hand gehalten mit so einem Puschel. Entschuldigung, für mich wirkt das ein bisschen grenzdebil, aber das ist meine persönliche Wirkung, meine persönliche Sichtweise. Auch ich habe dieses Luxusmikrofon. Auch ich habe da unten einen Rode Podcaster. Das benutze ich aber nicht mehr. Weil um dann wirklich den bestmöglichen Ton für Podcast eigentlich essentiell zu kriegen, muss ich direkt davor sitzen. Natürlich ist mein Ton jetzt besser, wenn ich direkt in dieses Mikrofon spreche. Das macht einen riesen Unterschied. Aber der Wirkungsunterschied auf die Teilnehmer, auf die Leute, die mir zuhören, ist vom guten Ton zu, ich kann mich bewegen, ich bin ein bisschen weiter weg, ich habe kein störendes Mikro im Bild. Die Wirkung ist größer als dieser Coolness-Faktor, wenn ich das Mikro vor der Nase habe oder den absolut perfekten Ton.
Ja, ich finde Ton unglaublich wichtig, aber ich gebe dir total recht. Also ist natürlich eine legitime Sichtweise und das kann schon dem einen oder anderen... Kann das stören, keine Frage. Aber
es ist auch keine Kritik, weil ich weiß, es gibt auch die Tonfetischisten, die sagen, mir ist beim Podcast der Ton das Allerwichtigste.
Ich finde diese Tiefe halt, also für mich ist jetzt meine Ansicht, diese Tiefe auch, als du an das Mikrofon reingegangen bist, ich finde, das hat mental eine unglaubliche Wirkung, diese tiefen Töne. Und ganz schlimm ist es eher bei Frauen, die eine ganz hohe Stimme haben, hast du ja jetzt nicht. Aber es gibt so Frauen, die eine sehr... Die geht so in den Kopf rein. Und da wünschte ich mir Marco, manchmal, dass die näher...
Da können wir auch in dem Ton drüber reden. Das können wir auch in dem Ton besprechen.
Ja, genau.
Das ist überhaupt
das
kein
ist
Problem.
So, das ist auch nicht mal böse gemeint, aber das hat irgendwie so eine Aufgeregtheit löst in mir aus. Und da hätte
das
ich...
Das tut auch weh.
Mehr Tiefe würde das einfach so ein bisschen abdämpfen. Und deswegen ist das so... deswegen bin ich der Fittichist von nah dran. Aber kann man machen, wie man will. Ich glaube, das sind nachher Nuancen.
Ich glaube, der Unterschied ist aber auch, wenn du Podcast mit Video aufnimmst, ist es anders, als wenn du Podcast pur aufnimmst. Hättest du jetzt heute Morgen gesagt, wir machen Podcast pur, dann hätte ich das Mikrofon hier hinnehmen können und dann hätten wir das so gemacht. Das ist einfach auch eine Frage der persönlichen Haltung. Was möchte ich transportieren? Und ich möchte transportieren, dass wir, wenn wir vor Menschen reden, so natürlich, so echt und so vertrauenswürdig wie möglich rüberkommen. Und da gehört für mich persönlich dazu, dass ich versuche, das Mikro aus dem Bild zu halten. Das ist aber auch eine Einstellungssache. Und wenn du wirklich Hardcore-Podcaster hast, die sagen, ja, sofort dieses Riesending vor die Nase, ist super. Aber ich habe bei mir gemerkt, als ich meinen eigenen Podcast hatte, dass ich unnatürlich gesprochen habe, sobald ich in dieses Mikro geredet habe, weil ich in meiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt war. Ich kann dann auch nicht meine Hände zeigen, weil dann ist das ja im Weg unter Umständen. Und das ist genau der Grund, weshalb ich sage, okay, jeder macht's anders, Und wenn jemand sagt, du, dein Ton hätte besser sein können, ja, hätte er. Aber ich glaube, ich bin auch so gut verständlich.
Ja, ja, und bist du in jedem Fall.
Geht in der Gesamtwirkung finde ich einfach, spielt das ineinander.
Lass uns nochmal irgendwie, auch, wir sind ja jetzt so ein bisschen in dieses Online-Markenbildungsding durch Rhetorik gekommen. Lass uns mal, weil ich ja selbst Veranstalter bin, irgendwie auf dieses Konferenzding noch kommen. Ich glaube, viele verbinden ja Reden auch mehr auf Bühnen, also auf echten Bühnen als vielleicht online, obwohl das natürlich zusammenhängt. Aber ich glaube, die Bühne hat nochmal eine ganz andere und auch Veranstaltungen haben noch mal eine ganz andere Wahrheit. Und was mir da so als erstes in den Sinn gekommen ist, also, oder nee, bevor ich dahin komme, sag mal erstmal so für Leute, die anfangen. Ne? Bei uns sind ja auch immer, ich lege großen Wert darauf, dass wir auch Leute haben, Junioren meinetwegen, die noch gar keine Bühnenerfahrung haben, dass die eben auch auf die Bühne kommen können und mit Wissen glänzen können und eigentlich rhetorisch schon Fehler machen können. Warum nicht irgendwie? Aber was sind so vielleicht ein paar Punkte, auf die man achten kann, wo man gleich irgendwie ein paar Punkte in der Evolution überspringen kann und Unsicherheiten abbauen kann? Hast du da so ein paar Tipps für Anfänger gerade?
Das allererste ist, gib alles, um so gut wie möglich für dein Thema zu brennen.
Und vorbereitet zu sein auch, ne?
Richtig. Wirklich, ne? Ja, und nicht nur für gut vorbereitet, sondern auch eine Begeisterung entwickeln. Selbst die schlechtesten Zahlen kannst du begeisternd rüberbringen, wenn du da den richtigen Twist gefunden hast, wenn du die richtige Metapher gefunden hast, die richtige Story erzählen kannst. Das ist so der erste Punkt. Der zweite ist, suche dir deine Bühnen für den Anfang gut aus. Es ist schwieriger, vor der eigenen Familie zu reden, als vor deinem direkten Chef. Und es ist leichter, wenn du im Kirchenkreis einen Vortrag hältst, als wenn du es eben vor deinen Kollegen machen musst. Also versuche es auf den kleinen Bühnen zu üben, bevor du auf die großen gehst. Versuche am Anfang auch vor allem eins, ein gutes Zeitmanagement zu haben.
Beim Reden, der meinst du jetzt beim Sprechen?
Beim Vortrag, bei der Rede.
Ja.
Der größte Fehler, den die meisten machen, ist, sie bereiten sich unglaublich toll vor, haben eine tolle PowerPoint-Präsentation, wissen, was sie alles sagen könnten und wollen und fallen nach hinten aus der Zeit. Das bringt den Veranstalter in Schwulitäten, weil der muss alles dahinterher noch irgendwie weiterschieben. Das bringt den nächsten Redner in Schwulitäten, der ja auch eine Aufgeregtheit entwickelt, bevor er auf die Bühne geht. Bitte, Lampenfieber ist dein Freund. Das macht dich fokussiert. Das ist kein Drama. Lampenfieber haben wir alle und sollten wir auch behalten. Und geh einfach hin und geh davon aus, wenn du auf die Bühne gehst, die Leute wollen dir nichts Böses, sondern die sind da, weil sie dir gerade zuhören wollen, weil sie von dir was lernen oder irgendwas kaufen wollen. Also einfach weg mit diesem Mindset, die sind da, um mich hinterher zu zerreißen und zu sagen, wie schlecht ich war. Und wenn du für dein Thema brennst, dann wirst du die Leute mit deiner Leidenschaft mitreißen, egal ob du einen Dialekt hast, Ö oder Ähm sagst, ob du schnell oder langsam sprichst. Geh weg, dich selber zu beobachten, sondern geh hin zu dem Thema und zu der Kernbotschaft, die du vermitteln willst. Und schon wird es für dich leichter.
Also was ich auch festgestellt habe, ist, dass es, also gerade diese Redegeschwindigkeit, die du auch angesprochen hast, dass die total wichtig ist. Weil auch als ich angefangen habe, selbst mit dem Sprechen, war es immer so, dass ich viele Slides bauen wollte. Ist ja sowieso so eine Angewohnheit, dass man erstmal sehr, dass man sich damit identifiziert, unglaublich viele Slides zu haben. Und dann auch, um diese Slides durchzuackern, natürlich auch unglaublich schnell reden muss. In der Gewissheit, auch als Zuhörender, dass man die ganzen Fakten, die man da hört, sowieso nicht aufnehmen kann. Das heißt, so.
Sagen wir es doch mal so: Warum haben die Leute denn so viel PowerPoint-Slides oder Keynote oder wie auch immer sie heißen?
Unsicherheit, würde ich sagen. Oder?
Dann muss ich mir selber meinen Kram nicht merken, sondern habe eine Struktur.
Ja, genau, oder so,
und sorry for that, das ist Faulheit.
Ja.
Das ist Bequemlichkeit.
Ja, erkenne ich mich total wieder.
Wenn du richtig gut bist, brauchst du gar keine Slides oder du hast ein paar Slides mit ein paar Fotos drauf und vielleicht einem Stichwort. Nicht mehr. Und da kommen wir an einen Punkt, der vielleicht für viele auch vielleicht ein Augenöffner sein kann. Visualisiere dir deinen Vortrag selbst. Wenn ich einen Vortrag halte, dann habe ich mir das vorher mit Sketchnotes, also mit so kleinen Bildchen hintereinander, die einzelnen Punkte aufgemalt. Das ist mein Notizzettel. Das sind nur kleine Bildchen, vielleicht mal ein Stichwort. Und so kann ich mir das Ganze hier oben in meinem Kopf viel besser merken. Und selbst wenn mir die Karten runterfallen würden, wenn ich denn welche hätte, ich gehe ohne Karten auf die Bühne, dann kann ich mir das sofort wiederholen, weil ich ja immer wieder diesen Ablauf durchgegangen bin, immer wieder diese Geschichte erzählt habe. Und dann kann ich mich auch in mein Zeitmanagement reinfinden. Dann kann ich wirklich ausprobieren, wie viel kann ich sagen, oder ich sehe irgendwo eine Uhr und kann sagen, okay, schmücke ich jetzt den nächsten Punkt noch mehr aus oder nehme ich da was raus, lasse ich vielleicht sogar einen Punkt ganz weg, um innerhalb meiner Zeit auch wirklich bis zum Ende zu kommen.
Ich bin manchmal auch gar nicht so ein Fan vom Storytelling. Der Wolfgang Jung, der hier mein Co-Moderator auch teilweise ist, der ja Storyteller ist, der hasst mich manchmal, der mag mich manchmal dafür nicht so sehr. Aber gerade bei Vorträgen, muss ich sagen, ist die Geschichte ja ein unglaublicher Träger. Wenn du es schaffst, irgendwie eine persönliche Story, die vielleicht auch eine Emotion enthält, zu verbinden mit den Möglichkeiten der Präsentation deiner Inhalte, kommst du automatisch in so eine ruhige Geschwindigkeit, weil das so wie Geschichten erzählen einfach ist. Da fängst du ja auch nicht an, das runterzurattern, sondern man trägt dann diese Geschichte vor und kommt in so einen anderen Mood, so kann ich es nur für mich beschreiben. Unglaublich toll eigentlich.
Du bist emotional.
Genau.
Du bist emotional und das ist der Vorteil der Geschichte. Der Punkt, den wir nur mittlerweile haben, dieses Thema Storytelling, es wird ein bisschen sehr übertrieben. Also mittlerweile musst du schon irgendwo eine eigene Krankheitsgeschichte haben, irgendwelche Dramen im Leben haben, die du durch hast. Es wird langsam, selbst so schlimm das Drama sein kann, ich kenne wirklich böse Geschichten, die wahr sind, aber es wird fad. Und deswegen ist heute meine Tendenz, Storytelling ja, um mir selber auch meine Geschichte und das, was ich inhaltlich transportieren will, zu merken. Aber trotz alledem mit Persönlichkeit, mit einem Wow-Effekt, mit Überraschungsmomenten zu präsentieren, um aus diesem klassischen, wir machen jetzt mal alle Storytelling und wir erzählen alle unsere Lebensdramen, rauszukommen. Um wieder positiv aufzufallen, weil in der Masse gehe ich unter, wenn ich es mache, wie es alle machen.
Naja, kommt ein bisschen auf die Story natürlich an. Ne? Ich glaube, das Klar. Matching zu denen, und das ist ein bisschen Zufall dabei natürlich, wenn ich jetzt sehe, ja, meine Kohorte, die da sitzt irgendwie in so einem Vortrag, ist jetzt vielleicht unser Kaliber vom Alter her und ich rede jetzt reflektiert über die eine oder andere Geschichte, die vielleicht mit Pflege oder so zu tun hat oder auch mit Tod, dann fühlen sich da mehr abgeholt in der Audience einfach naturgemäß, als wenn ich jetzt 30 Jahre alte Leute da vorne habe. Ich glaube, da ist schon, mich hat's ruhiger gemacht, muss ich sagen, das in eine Story zu verpacken. Und da war es für mich einfach so ein trojanisches Pferd, einfach eine Hilfe zu haben. Aber ich gebe dir recht, wenn alles machen, ist es natürlich wieder ein bisschen langweiliger. Was ich wirklich gelernt habe über die Zeit und was ich probiere, mir abzutrainieren, ist wirklich so eine gewisse Form von Rebellentum und Aufgeregtheit. Das war so lange Zeit, hat mich das wirklich Sachen, die mich getriggert haben, die ich dann sehr aufgeregt präsentiert habe, weil mich manche Sachen so aufgeregt haben. Und wenn du in so ein Timbre reinkommst, ich habe das relativ spät erst irgendwie bei meinen eigenen aufgezeichneten Sessions gesehen, weil das ja die erste Zeit war es ja bei Konferenzen auch noch nicht so angesagt, dass da die Sessions aufgezeichnet wurden. Dann kam das ja über die Zeit, gerade mit Corona. Und dann habe ich erstmal gemerkt, wie nervtötend das ist. Genauso, wie du das vorhin mit der weiblichen hohen Stimme erzählt hast. Das war mein Schwachpunkt, da so aufgeregt zu sein, weil das, also im Gegensatz zu dem einfach immer zu lächeln oder ruhig zu sprechen, es einfach dazu verleitet hat, abzubrechen, nicht mehr zuzuhören, weil es so innerlich aufgewühlt hat, mich selbst auch, wenn ich mich selbst gehört habe. Deswegen, also das will ich mir abtrainieren, auch wenn es Teil meiner DNA ist, aber das wirkt überhaupt nur negativ, finde ich, oder?
Nein.
Nee, wirkt es nicht?
Trainiere dir das bitte nicht ab. aber setze es
dosiert. Ich finde es nervig.
Aber setze es dosiert und gezielt ein. Wenn ich einen Vortrag halte und spreche die ganze Zeit mit der gleichen Stimme, im gleichen Sprechtempo, in der gleichen Modulation, wird es furchtbar langweilig. Wenn ich aber hingehe und fange an, über eine Geschichte zu erzählen und diese Geschichte entwickelt eine emotionale Wirkung und innerhalb dieser Wirkung bewegt sich was bei mir, es bewegt sich was beim Publikum, ich führe sie in diese Emotion, dann darf es lauter, hektischer, angestrengter werden. Wenn ich dann hinterher wieder ruhig werde, wenn es auf die Lösung zugeht oder ich die Lösung schon erzählt habe und dann wieder die Tonart wechsle. Also spiel auch ruhig mit deiner Stimme, spiel mit deiner Sprache. Es darf auch sein, wenn du aufgeregt bist, weil dich gerade ein Thema emotional bewegt, dass du dann wieder mehr ins Berlinerische verfällst oder in deinen Dialekt, je nachdem, wer jetzt gerade zuhört. Und dass du dann aber wieder dich auch konzentrierst, wieder auf die Sache zurückgehst und auch, was wir zu Beginn schon mal gesagt hatten, Marco, Pausen machst.
Genau.
Einfach Pausen machen, weil eine Pause die du machst im Gespräch, ist ein Geschenk für das Gehirn deiner Teilnehmenden, weil das dann in der Zeit nämlich mal verarbeiten kann, was du vorher gesagt hast.
Ich glaube, das ist der größte Tipp irgendwie, diese Denkpause. Also ging total in meinen Kopf rein, als ich das erste Mal gehört habe. Das hilft wirklich, also weil es auch für mich so eine Entspannung ist. Und genau, was du gesagt hast. Aber ist es jetzt so, wenn du, ich stelle mir jetzt so vor, wenn du deine Talks planst da irgendwie und du die ganzen Zettelchen dazu liegen hast, machst du da so eine rhetorischen Schwünge und Emotionsschwünge auch mit rein? Weil es ja eine Sache, die man trainieren muss. So, die Stimme dann gezielt zu erheben, hat ja eine unglaubliche Macht, wenn man es so macht, wie du es gerade gemacht hast. Und ist es Teil deiner Story faktisch, deiner Story-Vorlage, ohne jetzt Storytelling zu meinen? Du weißt, ich meine jetzt die rhetorische Höhe irgendwie. Schiebst du das da mit rein, oder?
Ja, also ich nenne Storyboard und mein Storyboard hat durchaus Anmerkungen. Das können bei mir farbige Punkte oder Striche zum Beispiel sein. Mhm. Das ist je nachdem bei mir, weil ich bin ein sehr visueller Mensch, auch mal unterschiedlich. Mal ist es die Farbe, mal ist es die Farbe. Aber ich gehe das ganze Ding ja im Vorfeld auch ganz oft durch. Und ich mache mir Gedanken, während ich meinen Vortrag, meine Präsentation vorbereite, wann möchte ich mein Publikum in welche Stimmung versetzen? Und letztendlich geht mir das dann in dem Moment, wenn ich das schon plane, in Fleisch und Blut über. Weil in dem Moment, in dem ich die Geschichte vom Tod meines Vaters erzähle, komme ich automatisch in einen anderen Modus zu reden, als wenn ich über meinen letzten beruflichen Erfolg reden will. Also ich erlebe stimmlich, körpersprachlich, rhetorisch meine Emotionen auf der Bühne. Das wird für die Teilnehmer hörbar, sichtbar, spürbar. Und dann gehen die mit.
Genau, ich glaube, da ist eine mega Macht drin und das mit den Zetteln und mit der Vorlage, da hast du mir jetzt schon super Inspiration gegeben, nochmal darüber nachzudenken, weil ich glaube, der Kern ist, sich bestimmte Sachen immer mal wieder bewusst zu machen und dann an sich zu arbeiten. Das ist ja nicht so ein geradliniger Vorgang. Lass uns mal zum Abschluss.
Eins würde ich gerne noch ergänzen an der Stelle, wenn ich nochmal einmal etwas sagen darf.
Du darfst die ganze Zeit was sagen.
Ne? Thema Pause. Du sagtest auch eben, das fällt dir schwer, Pausen zu machen.
Ja, genau.
Warum meinen wir, Pausen machen zu müssen? Stell dir vor, du sitzt gegenüber deinem Bankberater und dein Bankberater will dir irgendetwas verkaufen. In dem Moment, wenn der eine Pause macht und nicht auf dich einspricht, hast du irgendwann als Normalbürger das Gefühl, ich müsste jetzt mal was sagen. Pausen finden wir nämlich unangenehm. Ja. Und dann fängst du an zu reden und in dem Moment erzählst du etwas über deine Beweggründe, warum du diese Geldanlage jetzt willst und was du gerade jetzt im Kopf hast. Und dann erfährt der ganz, ganz viel über dich. Wir haben im Alltag gelernt, Pausen sind etwas Unangenehmes, weil dann kommt das Gefühl auf, hier stockt gerade die Kommunikation. Genau. Wenn du das aber bewusst als Stilmittel in der Rhetorik einsetzt, kannst du die Wirkung der Pause unglaublich mächtig gestalten.
Ich glaube, auch wenn dein Gegenüber im Publikum merkt, dass du es einsetzen kannst, diese Pause, ist wirklich mächtig als Instrument.
Ich habe neulich einen Vortrag gehört von der wunderbaren Sabine Askodom. Ich weiß nicht, ob du sie kennst.
Kenn ich nicht.
Ein Vortrag von 15 Minuten zeitlich begrenzt. Sie hat mit einer Minute Schweigen begonnen. Das ist so machtvoll, weil so viel in den Köpfen der Teilnehmer passiert, weil sie damit auch die Erwartungshaltung des Publikums völlig durchbrochen hat, weil alle denken, sie redet los und sie begeistert mit ihrer Art und Weise und auf einmal war die Welt eine andere. Und das macht etwas mit den Leuten, die dir zuhören. Das heißt, wenn du von dem Gewohnten abweichst, wenn du Erwartungen brichst und das gezielt tust, weil du damit eine Wirkung entfalten willst, dann ist das unglaublich wirkungsvoll. Und dafür sind Pausen grandios.
Ja, genau. Habe ich auch schon kennengelernt. Deswegen, man muss es sich nur immer wieder unglaublich bewusst machen. Lass uns mal zum Schluss nochmal auf einen Punkt kommen, weil der mich immer so triggert. Ne? Bei vielen Veranstaltungen ist es ja so, dass du bewertet wirst. Also du hast so Apps, wo die Leute abstimmen können und jetzt ja sagen können, wie cool oder nicht cool du warst. Jetzt kann man sich ja einreden irgendwie, dass da meinetwegen deine Konkurrenz dich runtervotet oder dass die nicht verstanden haben, wie du rhetorisch rüberkommen wolltest oder dass deine Inhalte schlecht sind. Wenn ich jetzt da auf die Bühne komme und ich habe alles das beachtet, was wir jetzt gerade gesagt haben und gebe mein Maximum, habe eigentlich auch ganz gute Inhalte und kriege trotzdem, also ich will jetzt gar nicht so ein Raster nennen, aber eine Kritik, die nicht dazu führt, dass ich beim nächsten Mal auf Veranstalterverlangen nochmal eingeladen werde, weil die sich ja oftmals an diesem Raster orientieren. Ja, wie orientiere ich mich denn da? Also kann ja schon sein, dass ich bei irgendwelchen großen Veranstaltungen auf die Bühne komme, da eine 2,4 kriege und im Reigen aller Speakers 2,4 okay, brauchst das nächste Mal dich nicht mal mehr zu bewerben. Das sagen die dir natürlich nicht, aber sie lehnen dich dann dauerhaft ab. Wie gehe ich denn damit um, irgendwie mit diesen Bewertungen? Gibt es da überhaupt eine Möglichkeit, irgendwie sich da rauszuschälen?
Also zum einen, die Veranstalter kennen ihre Pappenheimer. Sowohl bei den Rednern als auch bei den Teilnehmenden. Und du hast Gruppen, da ist das Publikum kritischer, du hast welche, da ist das Publikum weniger kritisch. Letztlich ist es aber so, und das ist jetzt immer völlig unabhängig von deinem Publikum. Du gehst auf die Bühne, du hältst einen Vortrag. Mal ganz ehrlich, du weißt hinterher sehr genau, wie gut du warst. Ja. Das, was da kommt vom Publikum, spiegelt eventuell ein bisschen dessen wider, was du eh schon spürst. Jetzt setz dich aber auf der anderen Seite mal im Geiste ins Publikum eines großen Kongresses, wo es am Anschluss des Vortrags heißt, oder beim Abschluss des Vortrags heißt, so, jetzt bitte alle mal bewerten. Mit welcher Haltung bewertest du? Machst du dir wirklich Gedanken nochmal, wie mag es dem Speaker mit dieser Bewertung gehen? Was möchte ich ihm damit mitteilen? Ach nee, ich gehe dann mal hin und mach mal so eine mittlere Bewertung, weil das ist ja irgendwie immer richtig. Ich traue mich auch nicht so richtig, eine Bewertung abzugeben, weil besser machen könnte ich es ja selber auch vielleicht nicht. Und irgendwie hat er das ja ganz gut gemacht. Mich hat jetzt vielleicht das gestört. Ehrlich, wie viel wert sind diese Bewertungen wirklich? Wir alle erledigen in dem Moment einen Job, in dem wir diese Bewertung abgeben. Das gibt auch vielleicht eine Tendenz, aber viel mehr ist es im Grunde nicht. Es sei denn, es wird konkret gefragt, bitte schreibe auch dazu, was du gut fandest oder was du schlecht fandest. Dann hast du aber auch Anhaltspunkte, womit du was besser oder schlechter machen kannst. Aber mach dich weg davon, dass das auf dich so einen riesen Einfluss hat und das wirklich entscheidend ist, ob du gut warst oder nicht. Du hast das selber längst gespürt. Die Kritik bestätigt nur das, was du eh schon gespürt hast.
Aber es gibt ja diese Abläufe, wo die Leute dir sagen, die Veranstalter auch sagen oder die Expertenräte, okay, ja. 2,4 war jetzt schlecht und du siehst es dann an den, also wenn du dann immer nur noch Absagen bekommst, weil die auf diesem Ergebnis das irgendwie basiert haben, dann ist ja die Schlussfolgerung, und da will ich jetzt einfach auf diesen Kern, dass du denkst, oh nee, ich muss ja doch was verändern, ich müsste ja doch auf irgendwas anderes einzahlen. Oder würdest du denn einfach sagen, ne, ist halt so, habe ich gemacht, ich gehe einfach eine Konferenz weiter, gib dir ein paar.
Tatsächlich genau das. Dann war ich nicht die richtige Rednerin für dieses Publikum auf dieser Bühne.
Okay.
Also ganz simpel, wir alle kennen es auch von Vorstellungsgesprächen. Wir alle haben uns mal irgendwo beworben und sind abgelehnt worden. Das war nicht persönlich, sondern es war eine andere Erwartungshaltung an das, was geliefert wird, aber letztendlich sind wir trotzdem so in Ordnung, wie wir sind. Nur vielleicht auf einer anderen Bühne. Und wenn ich so eine Bewertung kriegen würde auf einer Bühne, dann würde ich sagen, okay, dann will ich da doch sowieso nicht nochmal hin. Was soll ich nochmal da? Die wollen mich doch eh nicht haben. Also suche ich mir eine neue Bühne, wo dann vielleicht jemand sagt, hey, die fand ich cool, die wollen wir wieder haben fürs nächste Jahr.
Okay, ja, also genau eine richtige Positionierung. Aber im Grunde genommen, so eine Fragestellung, die ich immer noch so im Kopf hatte.
Im Grunde genommen selber wahrnehmen nachher, wie war's, was würde ich beim nächsten Mal besser machen, dann vielleicht diese Kritikpunkte oder diese Feedbacks lesen, das sind ja auch gute dabei, ja, ja, auch die guten mal wertschätzen und dann nur eins, einmal schütteln und sagen, okay, beim nächsten Mal läuft's anders. Und es kann dir passieren, du bist auf derselben Konferenz am Samstag auf der Bühne und du bist auf derselben Konferenz am Sonntag auf der Bühne. Am Samstag, die lehnen dich total ab und am Sonntag bist du der gefeierte Held. Manchmal liegt's nicht an dir. Punkt.
Genau. Ja, dann lass uns zum Abschluss kommen. Und die Frage ist ja für die meisten, jetzt haben wir hier schön palabert irgendwie über eine Stunde, aber wenn ich jetzt die Bentina als meinen Sparringspartner haben will und ich will jetzt besser werden, dann muss man ja nicht zu dem Marco Young kommen. Der kann sie ja immer noch nicht nach 25 Jahren, aber Bentina kann es ganz gut. Was kann ich denn bei dir, wie kann ich denn jetzt von dir ein Coaching bekommen? Welche Möglichkeiten bietest du da an?
Du hast ganz verschiedene Möglichkeiten. Du kannst zu einem eintägigen Redementoring hier zu mir ins Wohnzimmer kommen, wo wir dann wirklich miteinander das Ganze praktisch üben. Da fängt es an dabei, wie bauen wir deinen Vortrag auf? Auf was solltest du achten? Du kannst es hier live auch mit Mikrofon üben, trainieren. Wir können über deine Wirkfaktoren sprechen. Was trägst du vielleicht kleidungstechnisch oder schmucktechnisch besser? Wie bewegst du dich auch auf der Bühne? Welche Standpunkte auf deiner Bühne nimmst du ein? All diese Dinge können wir an so einem Tag oder auch mehreren Tagen gestalten. Das Ganze geht auch über die Online-Bühne. Auch darüber können wir miteinander arbeiten. Du kannst ein mehrmonatiges Redementoring bei mir machen. ich möchte dir nicht möglichst viel verkaufen, sondern ich möchte, dass du in möglichst wenig Zeit zum Ziel kommst, weil die meisten meiner Kunden haben wenig Zeit und möchten aber wirklich etwas verbessern. Und ich sage es mal ganz vorsichtig, ein oder zwei oder eine Woche lang Ausbildung, Redeausbildung, du kriegst so viel Input, das kannst du gar nicht in deinen Alltag integrieren. Ich bin immer der Freund des Mentorings, der Begleitung über mehrere Wochen, wo du immer wieder kleine Impulse kriegst, die du dann mal wieder in deinen Vortrag einbauen kannst, sodass du dich Stück für Stück optimieren kannst. Und das biete ich sehr gerne meinen Kunden an.
Und was muss ich so investieren, wenn ich jetzt mal so direkt fragen darf? Wo fängt das an, sagen wir mal so?
Du, das fängt an mit einer Stunde, da bist du irgendwo bei 220 Euro. Das geht aber dann je nachdem, wenn du Stundenpakete buchst, werden die Stunden etwas günstiger. Wenn du das ganze Redementoring über 3 Monate buchst, wird es ein ganzes Paket. Dann auch mit E-Mail-Begleitung und allem drum und dran. Also es ist sehr vielseitig. Aber ich packe eigentlich für meine Kunden immer individuelle Pakete. Weil es ist ja die Frage, hast du bereits einen Vortrag oder hast du noch keinen? Was ist ein Thema, was sollen wir für dich entwickeln? Wie mutig bist du, auch Visualisierung oder außergewöhnliche Präsentationsmethoden mit einzubauen? Wann ist die ganze Veranstaltung? Das heißt, wie schnell müssen wir dich dahin bringen, dass du das Ganze machen kannst? Da spielen so viele Punkte mit rein, dass ich einfach im Vorfeld mit den Interessenten ein Gespräch führe und sage, hey, was brauchst du denn genau? Was kann ich denn für dich tun? Und der eine sagt, ich muss mein Lampenfieber loswerden. Der andere sagt, ich will mein abarbeiten. Der dritte sagt, ja, ich weiß eigentlich gar nicht genau, wie ich das jetzt hier so in eine wirklich gute Geschichte packen kann mit Anfang und Ende und Heldenreise und allem drum und dran. Alles das ist möglich. Die Frage ist, was willst du? Was ist es dir wert? Und da spielt einfach ganz viel mit rein.
Ja, nur, dass man mal eine Hausnummer hat. Also meine Lieben, ich fand super, danke erstmal Bettina an dich, dass wir uns darüber mal unterhalten konnten. Ich habe super viel gelernt. Ich habe jetzt natürlich jetzt die Verbindung zu dem, was eigentlich dieser Podcast aussagen will, nämlich Markenbildung, Vertrauensaufbau, Entität zu werden und damit auch auf so Muster aus der Suchmaschinenoptimierung von EAT einzuzahlen, auch nachher technisch in Google, habe ich jetzt hier nicht in alle 10 Minuten thematisiert. Ich hoffe einfach, dass ihr die Wirksamkeit von dem, was wir gerade besprochen haben, in Bezug auf die Vertrauenswürdigkeit und die Umsetzung über YouTube-Formate und so verstanden habt, weil darum geht es in der Zukunft, genau diese Parameter miteinander zu verbinden und Perfektion zu erzeugen, in Anführungsstrichen, so wie wir es gerade besprochen haben, im Rahmen eines authentischen Maßes, aber sehr vertrauensvoll und mit diesen Inhalten halt zu spielen. Und ich glaube, sich da Unterstützung zu holen, wie in allen Bereichen von seriösem Coaching, ist eher cool, als dass es irgendwie negativ ist. Manche wollen sich ja nicht beraten lassen, aber ich habe in meinem Leben immer nur positive Resonanz für mich persönlich bekommen und habe mich immer weiterentwickelt. Deswegen, ich glaube fest daran, dass das, was mit SEO zu tun hat, auch wenn es vom technischen Verständnis weit entfernt ist, das ist, so sehe ich unsere Zukunft auch in der technischen Umsetzung. Bettina, lieben Dank, dass du da warst und dass du dir die Zeit genommen hast, dein Wissen hier zu teilen. Ich hoffe, da gibt es ein paar Leute, die deine Begleitung haben wollen. Und danke dir.
Danke dir für die Chance und ich möchte euch einen letzten Tipp noch mitgeben.
Gerne.
Ausatmen.
Genau.
Vor einem Vortrag immer mal wieder zwischendrin bewusst ausatmen. Weil in dem Moment, wenn wir nervös sind, fangen wir an, nur im oberen Drittel unserer Lunge zu atmen. Dann wird unsere Stimme höher, dann wird unsere Stimme kieksig. Wenn wir anfangen, richtig tief auszuatmen, dann wird die Stimme tiefer. Sie wird angenehmer, sie wird wärmer. Und du bist nicht mehr so nervös. Das ist ein guter Tipp gegen Lampenfieber.
Sehr cool. Also, weil wir jetzt nochmal das Thema hatten, jetzt muss ich nochmal kurz einsteigen. Ich hatte, weil ich auch mal so mega aufgeregt war vor so einem Auftritten, hatte ich irgendwann mal jemand, der gesagt hat, ey, zieh dich mal in eine Ecke zurück und dann probier mal deinen ganzen Körper, jeden Muskel, den du so steuern kannst, anzuspannen. So richtig, bis es anfängt, weh zu tun. Und dann macht er 3 Mal. Und dann ist so eine körperliche Antireaktion, dass er dann wieder so runterfällt. Ja. So ein bisschen wie dein Ausatmen eben. Und das ist, also mir hat es unglaublich geholfen. Aber so eine Techniken sind unglaublich wichtig. Und die von dir zu lernen, gerade Aufregung ist ja schon manchmal so ein Killer, weil diese Schnappatmung, die man in den ersten Minuten manchmal hat, die können ja auch alles kaputt machen. Das habe ich auch schon gehabt. Absolut. Ganz schlimm. Also da was zu lernen, ist super. Okay, Bettina, war ein super Abschluss. Habe ich noch was mitgenommen? Konnten wir noch was mitgehen? Danke, dass du dabei warst und wir hören voneinander, ja? Tschüssi!
Tschüss!